Hallo, liebe Menschen, mein Name ist Max Oswald und ich soll euch hier sagen, worauf ich mich im Herbst besonders freue. Und das ist selbstverständlich Quality Land 2 von Marc-Uwe Kling. Quality Land 2 ist die Fortsetzung von Quality Land 1. Und wenn ihr euch fragt, was ist Quality Land 1, dann sage ich euch:
Warum wisst ihr nicht, was Quality Land 1 ist? Warum habt ihr das nicht gelesen? Was ist los mit euch? Warum nicht? Das ist so ein gutes Buch. Wie kann man das nicht gelesen haben? Meine Güte, Leute!
Herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubbel. Ich bin Andrea. Andi ist nur mal kurz mit Ferdinand von Schirach Kaffee und Zigaretten holen gegangen. Und bei mir im Studio heute ein Multitalent. Er ist Autor, Poetry Slammer, Comedian, Podcaster und ein feiner Mensch. Eingeweihte nennen ihn Max Oswald. Es ist Max Oswald. Grüß dich.
Niemand nennt mich so. Aber ja, hallo, freut mich hier zu sein. Dankeschön.
Das Buch ist Quarterlife Crisis und ich habe immer wieder Kunden, die deinen Namen deswegen Englisch aussprechen. Weil wenn du einen englischen Titel gibst, dann änderst du automatisch deinen Namen quasi von Deutsch auf Englisch.
Okay, das war mir nicht bewusst.
Ist so.
So ist es. Auf einmal ist man da.
Der Podcast ist Bitte Was. Du bist auf allen möglichen Poetry Slam Bühnen zu finden, die aktuell geöffnet haben.
Es geht so richtig um mich. Ich bin ja völlig begeistert.
Ja.
Genau, also ich mache Poetry Slam und Comedy und tingle da, so wenn nicht, also im besten Fall pandemiefrei durch die Lande und trete da auf und versuche irgendwie mit Kleinkunst meine Miete zu bezahlen. Vielleicht hast du auch deswegen gerade zu Marc-Uwe Kling passend eingeladen, dass ihr einen Kleinkünstler eingeladen habt, um über Kleinkünstler-Stuff zu reden.
Ich glaube, Marc-Uwe Kling ist ja so vielleicht das Vorbild für jeden Kleinkünstler, aber dann bräuchtest du auch noch ein Tiermaskottchen, über das du schreiben könntest.
Ja, und 2,5 Millionen verkaufte Bücher und Hörbücher.
Ja, da musst du aber erstmal das Tier und dann kommst du dahin.
Es gab eine Verarsche von den Känguru-Chroniken, die hieß irgendwie die Elefantenepen oder so. Aber keine Ahnung, ob das Ding gut ist oder erfolgreich war. Keine Ahnung. Aber also, habe ich letztens mal gesehen.
Tatsächlich. Ich hab's noch nicht gesehen, also. Ich glaube, das läuft da nicht ganz so gut wie die Känguru-Chroniken.
Soll ich dich mal vorstellen?
Nein.
Okay, dann nicht.
Ich weiß, was du dir aufgeschrieben hast.
Achso, ja, neben mir gegenüber sitzt Andrea und die kennt ihr ja schon, also brauche ich ja nichts mehr dazu sagen. Großartig, nur so ein paar Funfacts über Andrea. Sie sagt zu Sprachnachrichten Sprachis. Hey, kannst du mir eine Sprachie schicken?
Das Max sagt zu seinen Mitbewohnern Mitbewohnis.
Ja, ich sag Mitbewohni, das habe ich adaptiert, aber jetzt lenkt nicht ab hier. Also sie sagt Sprachis, weil ich glaube, allein dieser Satz macht sie aber auch schon mal 20 Jahre jünger, als sie ist. Das ist schon mal gut. Sie hat ein 15-minütiges, das heißt, sie wäre 10, Leute. Sie hat ein 15-minütiges Mozart-Kugel-Tasting-Video auf YouTube. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Mega, also ich habe es noch nicht gesehen, aber es kann nur mega sein, weil es geht um Mozart-Kugeln und sie ist drin und isst. Ist doch Hammer. Also wenn ihr euch irgendeine andere Vlog-Scheiße anguckt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall Andrea beim Mozart-Kugeln essen angucken. Und sie hat mir gesagt, das habe ich noch nicht verifiziert, dass sie eine wahnsinnig tiefe Stimme hat, wenn sie kränkelt, also wenn sie irgendwie gesundheitlich angeschlagen ist. Und sie sagte, wenn ich das nächste Mal so krank bin und so eine Stimme habe, dann singe ich dir das Zwergen Lied aus Herr der Ringe in einer Sprachi. Ja. Genau. Und sie hat, als wir uns vorher getroffen haben, jetzt das letzte Funfact, als wir uns getroffen haben, um über diesen Podcast, über diese Folge zu reden, hat sie gesagt, ja, easy, meine Redakteurin schickt dir ein DocX ins Trello. Da dachte ich mir auch so passend zu einem Zukunftsroman. Diesen Satz hätte vor 20 Jahren niemand verstanden.
Ich habe nur gesagt, Andrea, ich muss das Docs aus dem Trello holen. Das siehst du mal, mit was ich hier klarkommen muss.
Klingt auch ein bisschen nach Kindersprache eigentlich.
Irgendwie schon.
Ja, ne? Also, Technik ist schon. Oh, die Technik heutzutage.
Die Technik. Wir haben uns kennengelernt bei mir in der Buchhandlung, weil wir da vor Corona und allem immer die schöne Lesebühne hatten, die mein Kollege Volker organisiert. Da warst du auch mal gern gesehener Gast. Mhm. Und was ich besonders schön finde, ist, und das ist jetzt auch gleich ein Rat an alle angehenden Autoren, finde ich, weil dein Buch Quarterlife Crisis, das verkaufen wir ja in der Lyrikabteilung wirklich wie geschnitten Brot. Und zwar aus einem Grund. Naja, für die Lyrikabteilung.
Ich hoffe, es ist mehr als dieser Grund, aber ja. Sonst.
Nein, aber der Grund, den finde ich ziemlich witzig, weil ich werde ja auch immer mal wieder so von angehenden Autoren gefragt, hey, was soll ich machen, dass ich mein Buch verkaufe, was kann ich tun? Und dann erwarten sie von mir, dass ich ihnen sage, oh, das ist jetzt das Erfolgsrezept. Und was Max macht, ist, dass er tatsächlich immer in den Laden kommt, wenn wir neue Bücher von ihm haben. Und dann fängt er an, ich nenne es immer so, Anschleimsprüche reinzuschreiben. Also wirklich die entzückendsten.
Anschleimsprüche. Sag mal, also so schlimm ist nicht.
Nein, aber ich finde es wirklich total entzückend. Also er schreibt quasi in jedes Buch immer so einen netten Spruch rein, wo dann quasi der zukünftige Kunde schon gelobt wird und was er für ein schöner, netter Mensch ist. Und das Witzige ist, ich habe noch nie einen Kunden gesehen, der ein Buch aufgemacht hätte, die Widmung für ihn gelesen hätte und es dann nicht gekauft hätte. Also
krass.
Das ist das, wenn man sagt, Leute, es gibt kein Erfolgsrezept, wie euer Buch von 0 auf 1 in die Bestsellerliste kommt. Ihr müsst jedes einzeln an den Mann bringen und Max hat das perfektioniert hier.
Ja, oder an die Frau. Guck mal, ich habe hier auch ein paar da. Apropos Rezept, super Überleitung, denn in einem Buch habe ich mal geschrieben bei euch, habe ich einfach einen Kuchen gemalt und dann hingeschrieben, miam, lecker. Das Buch ist aber auch ganz gut, versprochen. Ganz viel Spaß beim Lesen. Oder warte mal, was haben wir noch? Genau das, was du so als schleimig bezeichnet hast, was ich ja eine sehr böse Unterstellung finde. Allerliebste Grüße an dich. Genau dich. Auch wenn wir uns streng genommen gar nicht kennen, sage ich das jetzt trotzdem, denn das trifft bestimmt zu. Immerhin hast du ja schon einen exzellenten Büchergeschmack. Du bist toll. Bleib wie du bist. Alles Liebe, Max Oswald.
Das Anschleimen kommt tatsächlich von Harry Rowold. Sagt dir der was?
Jein, also ich bin mit seinem ich bin
nicht Übersetzer und Erbe vom Rowold Verlag, mittlerweile leider tot, und der hat immer Lesungen gemacht und er hat gesagt, er muss immer am Anfang eine Anschleimphase machen beim Publikum, weil er
ich bin nicht so mit dem Schleim von Harry Rowold vertraut.
Nein, das war aber eine super Strategie, weil er gesagt hat, er wird immer vorm Auftritt fotografiert und dann hat er Blitze auf der Retina und kann nicht vorlesen und deswegen muss er sich dann immer erstmal beim Publikum ein bisschen einschleimen, bis er diese Blitze weg hat, dass er in Ruhe lesen kann.
Blitze auf der Retina?
Das hat er auch gesagt.
Der feine Herr hat eine Retina oder was auch
immer. Ich zitiere ihn dann nur.
Sagt er so sein Augenretina?
Nein, oder so seiner Retina, sagt er Retina.
Was ist eine Retina? Ich kenne das nur von Retina-Displays von irgendwelchen hier geblockt Laptops.
Das ist das, was im Auge ist. So, ich bin jetzt kein ausgebildeter
Optiker. Ich habe nur ein Auge, ich habe keine Retina. Ich bin da nicht so erfolgreich, um eine Retina zu haben, glaube ich.
Manchmal bist du aber tatsächlich auch im Laden, um mich nach Büchern zu fragen.
Manchmal kaufe ich auch Bücher, ja.
Manchmal selten. Meistens fragst du mich nach deinen eigenen Büchern, was du schreiben sollst.
Oh, da habe ich eine schöne Anekdote tatsächlich. von wegen, ich habe mal beim Poetry Slam 30 € Büchergutschein gewonnen. Ich habe aber gerade keine Bücher gebraucht, weil ich halt mein Sub, wie die fancy Blogger-Community sagt, und Bloggerinnen-Community, mein Sub war schon ziemlich hoch. Also ich habe keine Bücher gebraucht, ich hatte genug zu Hause. Also habe ich mir mit diesen 30 € dreimal mein eigenes Buch geholt. Habe quasi diesen Buchgutschein versilbert. Und dann kriege ich ja noch über den offiziellen Buchhandel 2,70 € pro Buch.
Und dann das heißt,
ich habe aus 30 € 38,10 € gemacht. Das ist die schwäbischste Aktion meines Lebens. Und als ich das in Stuttgart und Ulm erzählt habe, gab es dafür auf der Bühne inzwischen Applaus tatsächlich. Die haben sich gefreut. Super Kerl, das hast du klasse gemacht. Super,
ich bin geschockt, aber ich finde es auch irgendwie gut.
Ja, ein bisschen traurig auch irgendwie, aber naja, man tut, was man kann.
So, das Buch, weswegen du mich aber tatsächlich in letzter Zeit öfter mal gefragt hast, oh, wann kommt's raus, wann ist es da? Das war Quality Land 2 von Marc-Uwe Kling. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen gerne über dieses Buch reden. Ja,
ständig nachts um 3. Andrea! Wann kommt Quality Land?
Das erklärt meine Augenringe.
Ach, tu doch nicht so. Das ist doch Phishing für Kompliments.
Oh, na, wenn du wüsstest.
Harry Rowold, Hashtag Schleim.
Ah.
Schöne Grüße. Vielleicht, ich suche gerade einen Verlag. Hey, peace. Schon was von ihm gelernt, ohne ihn zu kennen. Siehst du mal. Der feine Herr Retina. Weiter. Quality Land 2, darüber wollten wir reden.
Jetzt sind aber wahrscheinlich Leute, die sagen, oh, ich habe noch nicht mal Quality Land 1 gelesen.
Törichte Narren und Närrinnen.
Hey, du hast es auch erst dieses Jahr gelesen.
Ich weiß.
Ich auch.
Aber pst. Das ist noch nicht so laut.
Und Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schaffen es hoffentlich, das so hinzukriegen, dass wir denen, die Quality Land 1 noch nicht kennen, das jetzt nicht spoilern, aber total Lust drauf machen. Ja. Und die Quality Land 1 schon kennen und sich fragen, lohnt sich Quality Land 2, dass die sich nicht langweilen müssen und wir es ihnen trotzdem schmackhaft machen.
Dass sie sich nicht langweilen. Ich kann währenddessen einen Tanz vollführen oder so. Ist ja heute hier richtig. Wir werden von 3 Kameras umzingelt. Das ist ein bisschen creepy auch, aber naja. Ich habe tatsächlich, das war jetzt meine Aufgabe, mein kleines Referat für heute quasi hier was über Quality Land 1 zu sagen, unter anderem. Und es hat sich tatsächlich so ein bisschen wie eine Referatsvorbereitung für die Schule angefühlt, weil ich dachte mir so, also wie gesagt, ich mache selber einen Podcast und da ist es so, wir labern, wir plaudern und sind dabei im besten Fall lustig und besprechen politische Themen und solche Sachen. Einfach wie wir nach Lust und Laune, wir nehmen auf und zack. So. Und es ist fast schon so widerlich professionell hier. Das ist richtig krass. Wir sind in einem Studio, wir sind von 3 Kameras umzingelt, wir haben so einen Spuckschutz vorm Mikrofon. Das letzte Mal, als ich einen Podcast aufgenommen habe, da war ich in einer Abstellkammer, in der es sehr duster war und wo ein Bier ausgelaufen ist. Und da habe ich habe ich meinen Laptop und mein Ding auf einen Bierkasten gestellt aus und dann habe ich da so irgendwie, musste ich da aufnehmen, weil das der einzige Raum war mit Ruhe und WLAN-Empfang. Das ist total. Und jetzt ist hier so richtig, ich habe Notizen gemacht. Mega krass. Und weil irgendwie alle so, weil ihr so ein krasses Konzept habt, ne, das ist so richtig, bedarf so richtig Vorbereitung. Das hat mich ja fast schon gedacht, oh Gott, fast schon verunsichert. Deswegen habe ich hier. Genau, mir wird aufgeschrieben. Und wenn ihr Quality Land 1 nicht kennt, und ich will unbedingt einmal in dieser Folge sagen, weil es so professionell ist, Regie, ich möchte gerne, dass das rausgeschnitten wird. Das würde ich gerne haben. Einfach so.
Das können wir noch öfter machen.
Toll. genau, und was wäre ein Podcast ohne einen heterosexuellen weißen Cis-Mann, der blöde Witze macht, ne? Das ist doch auch schön, wir sind voll am Zahn der Zeit. Quality Land 1. Liebe Menschen da draußen. Im Wesentlichen dreht sich, es ist eine Dystopie, aber die lustigste Dystopie, die ich kenne. Also es ist 1984 in Witzig, es ist ein tolles Buch, es spinnt so diese ganzen Entwicklungen, die es heutzutage schon gibt im digitalen Bereich, im Bereich der künstlichen Intelligenz und so weiter, im technologischen Bereich weiter und entwirft so eine irgendwie schon sehr erschreckende, aber auch, man hat so ein bisschen Krummeln im Bauch währenddessen, weil man denkt, so unrealistisch ist es gar nicht. So, das ist schon irgendwie, man kann sich vorstellen, dass das in nicht allzu ferner Zukunft wirklich so sein kann. Und genau, ist einfach eine satirische, lustige Dystopie. Genau, also Quality Land ist die Bezeichnung des Landes, in dem das Ganze spielt. Das ist im Wesentlichen Deutschland, also es werden so ein paar Anmerkungen gemacht, dass man sich so zusammenreihen kann. Und das heißt Quality Land, weil das Land irgendwann ein Rebranding erfahren hat. Durch eine Werbeagentur, WWW, weltweite Werbung, weil das sich besser vor Made In macht, Made In Quality Land und ja, noch so ein paar Spielereien wie im Zusammenhang mit Quality Land darf nur der Superlativ benutzt werden, also Quality Land hat keine große Koalition, sondern die größte Koalition und solche Sachen und wie ich gerade schon gesagt habe, WWW, weltweite Werbung, er hat halt so ein paar Sachen genommen, wie zum Beispiel, es gibt da The Shop, was im Wesentlichen, also der weltweit größte, beliebteste Versandhändler und so, das ist im Wesentlichen halt Amazon und so, das kann man sich dann so zusammenreimen, was ist. Everybody ist quasi Facebook und What I Need ist Google, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich glaube, ja.
Genau, was mal eine Suchmaschine war und ladida und genau. Und dann wird halt sehr viel damit gespielt, wie so eine Zukunft aussehen könnte. Also so die zentralen Themen sind so ein bisschen, was schon sehr interessant ist, finde ich, ist diesen Begriff kann ich bislang noch nicht, den gibt's auch noch nicht so lange, Überwachungskapitalismus. Also dass private Unternehmen und Organisationen quasi so viele Daten sammeln und dass im Wesentlichen die Leute sich zum einen so freiwillig überwachen lassen oder aber trotz allem überwacht werden, weil bei Quality Land hat irgendwie fast jedes Gerät, auch jeder Toaster, eine Kamera und ein Mikrofon und so. Also das erinnert stark an 1984, was das betrifft, mit dem Teleschirm und so. Was natürlich auch eine riesige Rolle spielt bei Quality Land 1 und 2, ist künstliche Intelligenz und nicht nur so, keine Ahnung, intelligenter Staubsaugerroboter oder so. Da gibt's natürlich auch, den gibt's auch. Aber vor allem das Thema Superintelligenz und vor allem das Thema technologische Singularität. Das klingt jetzt so richtig verkopft und so richtig, was? Ich dachte, du erzählst was über Bücher, was ist das hier für ein Vortrag? Aber das heißt im Wesentlichen nur die technologische Singularität, wenn ich das richtig verstanden habe, dass irgendwann die Menschheit eine Superintelligenz erschafft, die der menschlichen Intelligenz so weit überlegen ist, dass man nicht vorhersehen kann, wie es mit der Menschheit weitergeht, wenn diese Intelligenz erschaffen wurde. Also, dass die Menschheit ihr eigenes Schicksal nicht mehr in der Hand hat. Und das ist schon ein sehr gruseliger Gedanke, der in den letzten Jahren auch sehr deutlich diskutiert wird von vielen Seiten. Und das greift er hier in diesem Buch sehr, sehr geil und sehr, sehr gut gemacht auf, finde ich. Und sehr unterhaltsam vor allem.
Ja, also das ist, ich glaube, so ein zentrales Thema von Quality Land, also gerade vom ersten Teil und im zweiten wird es ja dann auch nochmal gesteigert, ist ja auch diese Algorithmen, mit denen wir ja jetzt schon auch immer zu kämpfen haben. Wenn man mal einmal irgendwie nach Turnschuhen sucht, dann hat man 3 Monate lang Turnschuhwerbung.
Lauf, 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 lauf.
und The Shop hat das ja dann sogar so weit weiterentwickelt, dass man quasi die Produkte immer schon geliefert bekommt per Drohne, bevor man eigentlich weiß, dass man sie braucht. Und da setzt Quality Land 1 eben an, du willst das Wort loswerden. Was?
Nee, aber doch, auch das ist so eine Entwicklung, die gibt's ja tatsächlich. Das hat er sich ja nicht ausgedacht. Also Amazon in dem Fall hat das ja so entwickelt, dass automatisch Dinge so nachbestellt werden, die man irgendwie, weiß nicht, wenn du da deine, was weiß ich, Geschirrspüler, ja, oder irgendwie so. Nee, aber auch zum Teil, dass sie das entwickeln, dass das halt, dass man nicht mehr danach fragt, sondern man kriegt's einfach. Also das ist jetzt auch tatsächlich real entstanden. Du darfst das Wort sagen.
Das ist super gruselig. Nein, weil im ersten Teil beginnt es eigentlich damit, dass der Held, der heißt Peter Arbeitsloser, der ist aber nicht arbeitslos, das ist nur der Beruf vom Vater gewesen, dass der von The Shop einen rosa Delfin-Dildo zugeschickt bekommt und er sich sehr sicher... Ein Vibrator, Entschuldigung. Dass er sich sehr sicher ist,
Andrea.
Dass er den nicht will, nie wollte und auch nie gewollt haben wird. Und als er dann versucht, das zurückzugeben, da wird's dann nämlich, dann geht's wirklich ans Eingemachte, weil plötzlich halt, wenn die Algorithmen in Frage gestellt werden in diesem Quality Land, dann wird ja eigentlich alles in Frage gestellt. Und so wird Peter dann plötzlich eigentlich in so ein richtiges Abenteuer reingezogen, bis in die höchsten politischen Kreise. Ja. Und alles nur wegen diesem Delfin-Vibrator. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich lange abgeschreckt, dieses Buch zu lesen, weil ich mir dachte, ich will doch kein Buch über einen rosa Delfin-Vibrator lesen. Aber der steht ja eigentlich nur so sinnbildlich, also absolut absurd eigentlich, eben für das, was uns die Maschinen dann sozusagen füttern.
Ja, ja.
Und jetzt im zweiten Teil geht es da eben weiter, auch wieder mit Peter, der... Ja, durch sein Abenteuer dann plötzlich eben so Kontakt in die höchsten Kreise hat, obwohl er da selber eigentlich keinerlei große Ambitionen hat. Es gibt da eine Figur, die heißt Henrik Ingenieur. Das ist so der Jeff Bezos von Quality Land.
Also der Chef von The Shop.
Ja, und der will jetzt, dass er sein bester Freund ist, weil er sagt, er hat 1000 Leute um sich rum, die er aber bezahlt und die ihm immer sagen, was er hören will. Und Peter soll jetzt sein bester Freund werden, der ihm immer das sagt, was halt er nicht hören wollen würde. Und das entwickelt eine ziemlich witzige Dynamik, weil Peter erstmal immer entführt wird von den Schergen von Henrik Ingenieur, weil der halt an sich keinerlei Interesse an dieser Freundschaft hat. Was aber, glaube ich, Henrik nur noch mehr darin bestärkt, dass das jetzt sein neuer bester Freund ist. Es geht um Kiki. Die hat, also das Buch heißt auch, muss man dazu sagen, im Untertitel Kikis Geheimnis. Kiki ist so eine Randfigur im ersten Teil, die Peter hin und wieder begegnet und der auch näher kommt. Die ist aber ganz geheimnisvoll. Also ihr Nachname ist unbekannt, ihr Level ist unbekannt, alles ist an ihr unbekannt. Und sie stellt sich dann aber auch selber mal so die Fragen, naja, also sie weiß selber nicht besonders viel über sich und beginnt dann eben im Internet zu recherchieren, wo komme ich denn eigentlich her, was hat's denn da auf sich, und stellt aber fest, dass es sehr schwierig ist, was über sie im Internet zu finden, und dann bringt das die Frage auf, wie viel kann das Internet eigentlich vergessen und wie viel nicht. Und noch eine Nebenfigur eigentlich von Quality Land 1, die ich im ersten Teil eigentlich ziemlich nervig fand, die jetzt im zweiten Teil eine größere Rolle hat, das ist Martin Vorstand. Mhm. Martin Vorstand, er hat einen Doppelnamen. Vorstand, Aufsichtsratsvorsitzender und so.
Berater im Präsidialamt oder so. Aber was nochmal dazu kurz erklären, weil das vielleicht verwirrend ist, weil wir das noch nicht erklärt haben, ist, die Menschen in Quality Land haben im Vergleich zu den alten Nachnamen wie Wagner, Schuster, haben während des Rebrandings wurde das so festgelegt, dass die Personen, also dass alle Leute, den Nachnamen kriegen, je nachdem, was Mutter oder Vater für einen Beruf hatten bei deren Geburt, bei deren Zeugung
glaube ich.
Genau, also deswegen heißt Peter Arbeitsloser mit Nachnamen, weil sein Vater arbeitslos war. Deswegen gibt es Leute, die heißen Scarlett Strafgefangene und Martin Vorstand.
Julian Nonne.
Also. Genau, und das zu den Nachnamen, nicht, dass ihr verwirrt seid, Henrik Ingenieur, weil das klingt dann schon, wenn man das nicht gelesen hat, klingt das ein bisschen verwirrend, glaube ich. Und mit den Leveln ist es so, dass das so ein bisschen, glaube ich, ist das so ein kleiner Seitenhieb Richtung China halt.
Ja.
Mit, dass man, jede Person in Quality Land hat ein Level zwischen 1 und 100, wobei niemand 100 und niemand 1 hat, eigentlich. Und das Level, das man hat, bestimmt so die Bedeutung innerhalb der Gesellschaft. Also alle mit einem einstelligen Level, also unter 10 haben, sind die Nutzlosen. Und je nachdem, was für ein Level man hat, da kriegt man dann quasi so wie als wäre es ein Rollenspiel, kriegt man so Fähigkeiten. Also man darf irgendwie einfach eine Ampel grün schnipsen, wenn man irgendwie so ein wichtiger Mensch ist. Oder man macht
U-Bahn zurückholen,
okay. Ja, genau. Wobei ich mir denke, wenn jemand super, super reich und auf super hohes Level ist, wer fährt da noch, fahren die noch U-Bahn? Aber egal. Genau, und das so zum Level. Also wenn die wichtigen Leute haben ein super hohes Level und haben dadurch total viel krass. Das ist eine richtig geile Form der Gesellschaftskritik, finde ich, weil es ist ja heutzutage irgendwie auch schon so, dass je mehr Geld du hast, desto eine bessere ist, desto, weiß nicht. Es gibt ja mittlerweile sogar schon eine Dreiklassenmedizin, wird ja diskutiert, gesetzlich, privat und Barzahler und Zahlerinnen. Und genau, das greift das Ganze ziemlich geil auf quasi.
Und das ist jetzt eben auch die Geschichte mit Martin Vorstand, der wirklich am Anfang eher so ein bisschen eine ekelhafte Randfigur war und der so mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde und der jetzt aber in dem Buch anfängt, quasi immer weitere Level abzusteigen. Und das finde ich so extrem spannend, weil es halt auch wirklich verdeutlicht, wie unmöglich es ist, gegen das System anzukommen, wenn das System gegen dich ist. Mhm. Und es ist halt so, es gibt zum Beispiel bestimmte Häuser oder Bereiche, die man nur mit einem bestimmten Level betreten darf überhaupt.
Gated Communities, das gibt es aber auch schon heute,
ja,
ne?
Ja,
deswegen
ja.
Ist es total krass.
Oder bestimmte Fahrdienste, Fahrzeuge, die man auch nur mit bestimmten Levels benutzen darf. Und ab einem gewissen Level muss man halt einfach zu Fuß gehen. Und das zeigt halt extrem gut, wie einfach das quasi denen gemacht wird, die ohnehin schon reich und privilegiert sind, noch reicher und noch privilegierter zu werden.
Ja.
Und wie schwer es denen gemacht wird, die ohnehin schon relativ weit unten sind, da irgendwie überhaupt rauszukommen. Und das fand ich auch einen tollen Erzählstrang jetzt in Quality Land 2. Und du hast schon gesagt, das ist so ein Seitenhieb gegen China, weil in China gibt es ja tatsächlich diese Staatsbürgerpunkte.
Sozialpunkte, wie heißt das?
Ich dachte Staatsbürgerpunkte.
Regie, wie heißt das? Egal, setz dir weiter. Ich will also, ganz oft irgendwas mit Regie sagen, einfach, ich bin jetzt richtig hooked.
Oh Gott, wie willst du deinen Podcast weitermachen, wenn du jetzt keine Regie mehr hast?
Mein Podcast heißt Bitte was und wir brillieren mit Halbwissen.
Also diese Punkte auf jeden Fall in China, das ist halt super spannend, weil die ja überall eigentlich diese Kameras mit der Gesichtserkennung haben. Und wenn du jetzt, sag ich mal, einer alten Frau über die Straße hilfst oder sowas, dann kriegst du wieder einen Punkt. Und wenn du in die Ecke pinkelst, dann zack, wieder 10 abgezogen. Und es soll ja wirklich so sein oder ist so gedacht, dass dann eben bestimmte Leute zum Beispiel die U-Bahn nicht mehr benutzen dürfen oder einfach keinen Zugang zu bestimmten Jobs oder sowas haben. Und das finde ich jetzt in Quality Land 1 hat es ja schon ganz gut angefangen und in Quality Land 2 nimmt er jetzt so diese ganzen Ideen mit den Algorithmen und der künstlichen Intelligenz und treibt es halt nochmal eine ganze Spur weiter, also bis hin zum Dritten Weltkrieg.
Ja, wobei ich das würde ich thematisch nochmal ganz kurz auseinanderhalten, weil tatsächlich dieses gerade das Thema Überwachung wird im zweiten nochmal noch krasser auf die Spitze getrieben, weil da im Wesentlichen, es ist ja eh schon krass, dass quasi man in jeder Ecke, so kann ja so ein Sozialpunktesystem auch nur so funktionieren. Also sagen wir mal so, normalerweise kriegt das ja, nehmen wir mal an, du pinkelst irgendwo wild ins Eck. So, dann kriegt das ja kein Mensch mit. Wenn du irgendwo auf einer Autobahnraststätte in den Wald pinkelst, da kriegt das ja niemand mit. Aber in Quality Land, da ja alles überall überwacht, vernetzt und sonst was, da kriegt man das, also das, es gibt quasi, der Mensch ist halt total gläsern da. Außer man hat ein bestimmtes Level, dann kann man da wieder das Ganze, das Recht auch vergessen, was ja heutzutage auch schon viel diskutiert wird, ist, wird da doll aufgegriffen, aber das nur so am Rande. Das geht ja nur durch so eine Totalüberwachung, wie gesagt. Und bei Quality Land 2 wird das noch krasser auf die Spitze getrieben, weil dann What I Need, also im Wesentlichen das Google-Äquivalent, also quasi im Wesentlichen haben sie aus Google Maps, hat er aus Google Maps dieses Worldview, nennt er das, im Buch gemacht, wo man quasi permanent live überall sich alles anschauen kann. Zum Teil noch mit dem Witz ja sogar an die Vergangenheit
und in die Zukunft.
Die Zukunft basiert auf Prognosen und Daten und die Vergangenheit basiert auf halt den Daten, die sie haben, und das System füllt dann die Lücken einfach nach einem Algorithmus, wie auch immer. Genau, und das ist halt schon krass, weil dann spionieren quasi Leute sich gegenseitig aus. Also, Leute gucken anderen Leuten beim Leben zu, so ein bisschen. Es ist schon, das greift auch, ja, also ich finde das total geil gemacht, weil es greift auch so Dinger, also das wird ja heutzutage eh schon, es gibt ja Entertainment-Formate, die wirklich Leuten, gerade Podcasts im Wesentlichen, man hört zwei Leuten beim Plaudern zu, und da ist es halt so, in dieses Überwachungsding reingenommen, es ist halt ziemlich, ziemlich geil. Es ist so abstrus, aber irgendwie ist es auch gruselig, wenn man sich denkt, ja klar, Google Maps macht Bilder von deinem Garten, außer du erhebst da, also wenn du einen Garten hast, also ich wohne in München, ich habe keinen Garten, aber dann, außer du erhebst Einspruch. Und das ist super, es ist auch super wahnsinnig aufwendig, quasi dich irgendwie blurren zu lassen. Und dann kommt auch wieder das Level-Ding ins Spiel. Wenn du natürlich ein hohes Level hast, dann ist es natürlich kein Problem, dein Anwesen oder was auch immer da nicht verzeichnet zu haben.
Also ich finde es wirklich spannend, wie er das halt wirklich so auf die Spitze treibt. Aber eigentlich sind die ganzen Ideen, die er in dem Buch hat und die er da weiterentwickelt, ja alles Sachen, die schon in der Welt sind. Und das, finde ich, sind immer die tollsten Dystopien, finde ich, sind die, die so auf der Wahrheit schon basieren, dass man sich denkt, oh. Also ich frage mich auch bei Quality Land mittlerweile wirklich, weil du ja auch schon so 1984 genannt hast, was ja so ein Buch ist, das man halt dann jetzt liest und sich denkt, okay, da ist es hingegangen. Ich habe mich dann beim Lesen teilweise echt gefragt, wie werden wohl Leute in 20 Jahren das Buch lesen? Wie viel davon wird passiert sein? Ging es dir auch manchmal so?
Ja, also wie gesagt, es ist so gruselig realistisch irgendwie. Gerade sowas wie, im Wesentlichen so, auch so Sachen wie das Dating-Leben wird ja sehr geil auf die Schippe genommen mit Quality-Partner. Also das ist im Wesentlichen, also dieses heute schon oberflächliche Verhalten mit Wischen bei Tinder und wie heißt das andere Zeug, Bumble und so, dass man Quality-Partner einfach permanent errechnet, die ganze Zeit, wer besser zu einem passt, weil man ja jetzt ein Level aufgestiegen ist und dieses und jenes, und dass Leute dann einfach nur so von einem ins nächste huschen, als wäre das, also so, es hat mich auch ein bisschen an so ein Sitcom-Ding erinnert. Wenn wir als Menschheit quasi alle in diese Richtung gehen, dann wird das, kann es sein, dass das einfach so ein Gegenwartsroman ist in 20, 30 Jahren. So.
Gruselig. Was würde dir am meisten Angst machen? Also wenn das jetzt wirklich so wäre wie in Quality Land?
Ich denke mal halt dieses permanente Überwachen, dass Leute permanent wissen, wo man ist, was man macht, was man tut. Das ist irgendwie, also wenn es keinerlei, also wenn die völlige Aufgabe der Privatsphäre, finde ich schon wahnsinnig gruselig.
Ich finde diese Staatsbürgerpunkte oder diese Level finde ich super gruselig, weil stell dir mal vor, dir wird was abgezogen und du kannst aber nicht nachvollziehen, warum. Und das ist ja auch so ein Thema eben der Bücher. Was ist, wenn man Algorithmen quasi so allmächtig schaffen und walten lässt und man selber gar nicht mehr nachvollziehen kann, warum passieren eigentlich die Sachen, die passieren? Und was ist, wenn ein Fehler im Algorithmus ist?
Was für eine tolle Überleitung, denn es gibt im Quality Land 2 können wir das sagen, ich denke schon, da findet einmal einfach der dritte Weltkrieg statt, ohne die Beteiligung von Menschen. Also
ohne, dass
niemand weiß,
wüsste, wer dran beteiligt ist oder warum.
Genau, also es ist einfach, irgendwann kriegen die, also es gibt ja mehrere Handlungsstränge, da können wir auch gleich noch was dazu sagen, aber die Leute, die in der Regierung sind, dann mit, übrigens, es gab gestern oder heute Nacht gab es den dritten Weltkrieg, der ging 8,5 Stunden oder was, und ja, wir haben gewonnen. So, fertig.
Ein paar Millionen Menschen sind gestorben.
Ja, genau, es sind ein paar Millionen Menschen gestorben, und wir wissen, und warum ist das passiert? Ja, das wissen wir noch nicht. Keine Ahnung. Und da wird ganz viel diskutiert, das ist aber auch wieder so ein Ding, das natürlich diskutiert wird. mit vollautomatischen, wie heißt das nochmal? Ah, die hatten da so, das, da gab es doch so einen schönen Begriff für. Also die im Wesentlichen Waffensysteme, es gibt Waffensysteme, die sind komplett autonom und halbautonom. Also entweder du kannst halt so, was es heutzutage auch schon gibt, ferngesteuerte Drohnen, die irgendwie, da hockt jemand in Deutschland in Ramstein rum und tötet Leute im Nahen Osten oder so damit. Das und dann halt noch vollautonome Waffensysteme, die einfach von alleine Gegner erkennen und umbringen und solche Sachen. Und das ist auch eine ganz geile Diskussion, finde ich, wie das aufgegriffen wird. Und das ist ja an sich eine alte Sache. Wettrüsten, das gab es ja auch schon im 20. Jahrhundert und sonst wann immer, dass das diskutiert wird. Und das ist halt jetzt im Hinblick auf dieses, auf diese Dystopie, auf die Zukunft, dass quasi man muss sich nach Möglichkeit autonome Waffensysteme holen, einfach um nicht völlig unterlegen zu sein. Es ist so eine richtig gruselige, weil man denkt sich so, ja, man kann diese ganzen Punkte verstehen, aber ist es nicht irgendwie im Allgemeinen einfach krank? So, ah. Und da wird einem schon manchmal so ein bisschen flau im Magen, wenn man das so liest. Und es ist ja alles auch lustig aufbereitet. Mhm. Und er benutzt auch Beispiele irgendwie so, dass es irgendwie, dass manche Waffensysteme dann so eine Art Abbruchknopf haben. Aber man das dann ausgebaut hat, weil die Systeme gehackt wurden und dann alle, es einfach nur ein sehr teures Feuerwerk war, wie er gesagt hat. Also wenn die Raketen abschießen, Abbruch, und dann gehen die einfach irgendwo anders hin. Und deswegen hat dann irgendein Land, hat dann anscheinend so dieses Abbruchsystem ausgebaut und dann hat irgendwie das eigene Waffensystem auf die eigenen Leute geschossen. Man konnte es nicht mehr abbrechen und so. Es ist schon skurril, aber man denkt sich halt die ganze Zeit bei, irgendwie, eieiei.
Ja, es ist halt eigentlich, es sind ja eigentlich immer so logische Gedankenketten, die er da macht. Mhm. Also, dass man halt sagt, naja, wenn jetzt die aber schneller schießen könnten als wir zum Beispiel, dann müssten wir noch schneller. Und dass man dann aber irgendwann mal sagt, wann hält man denn den Wahnsinn mal auf? Da merkt man halt, dass es immer schwieriger ist. Und ich glaube, man muss dazu sagen, ich meine, das ist halt das Spannende bei dem Buch. Es ist ja wirklich in erster Linie ein wahnsinnig lustiges, humorvolles Unterhaltungsbuch, bei dem man sich super amüsieren kann.
Also beide, das erste und das zweite, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne?
Oder? Auf jeden Fall. Genau. Nee, aber und trotzdem sollte man es auf gar keinen Fall so abtun und sagen, ach ja, so haha, lustig, hau drauf, Humor, oder was ist es ja gar nicht, sondern da steckt wirklich so viel drin, was so relevant ist und manchmal hast du ja auch zu mir neulich gesagt, das ist oft, dass man gar nicht das Gefühl hat, das treibt jetzt die Handlungen voran, sondern er lässt jetzt da so einen Gedanken mal in den Raum und man denkt dann auch schon viel drüber nach.
Ja, also wenn man sich natürlich hier, also das war jetzt nicht, dass das so negativ klingt, also das, manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, diese Unterhaltung in diesem Kapitel ist ein bisschen gebaut, weil es die Handlung nicht so richtig vorantreibt, aber es wird halt ein wahnsinnig, aber das fällt einem nicht auf, wenn man irgendwie zu viel mit Dramaturgie zu tun hatte oder hat, dann merkt man sowas vielleicht, aber es ist nicht so, es lenkt, ich finde, es zieht einen überhaupt nicht raus, weil die Dialoge, er kann gut Dialoge schreiben, damit ist er auch berühmt geworden und auch zu Recht, und man liest das oder hört das und denkt sich, boah, es ist jetzt nicht so, dass der Entertainment-Faktor verloren geht.
Nee, überhaupt nicht.
Sondern man hört sich das an, weil er kann es sehr gut quasi dieses ein ernstes, gesellschaftlich relevantes Thema behandeln und gleichzeitig die Leute irgendwie unterhalten und bei der Stange lassen, halten, Dingsbums, Worte. Das macht er schon sehr gut, deswegen zieht einen das überhaupt nicht raus. Aber ja, wenn man merkt hier so, es ist ein super langes Gespräch und das Ende vom Lied ist einfach nur so eine Sache, dann denkt man sich so, aber egal, das ist völlig wurscht, weil es ist super interessant zu lesen. Vor allem, wenn man sich noch nicht, also kann natürlich sein, es gibt hier Leserinnen und Leser, die irgendwie sich super viel mit künstlicher Intelligenz und Zukunftsszenarien und sonst was auseinandergesetzt haben, die so denken, oh, das kenne ich doch alles schon. Aber für alle, die sich wie ich jetzt so mäßig damit auseinandersetzen, ist es wahnsinnig interessant.
Ja, also ich fand auch gerade die Sachen, wo du sagst, naja, es ist jetzt nicht so handlungsintensiv, sondern es wird in Gedankenraum gestellt. Ich fand auch gerade die Teile richtig spannend, einfach zum selber mitdenken. Also Quality Land 2, auf jeden Fall große Empfehlung, und Quality Land 1,
ja.
Natürlich.
Man könnte natürlich noch, was man vielleicht noch ansprechen müsste, sollte an der Stelle, weil die meisten kennen, werden ihn ja von den Känguru-Chroniken kennen, deswegen das vielleicht mal noch kurz ansprechen. So. Es ist nicht so episodenhaft wie die Känguru-Chroniken, sondern es ist schon klassisch, es gibt eine klassische Dramaturgie und die ist, es gibt im Wesentlichen drei Handlungsstränge, zumindest im ersten Teil. Also es geht um Peter Arbeitsloser, der seinen Delfin-Vibrator zurückgeben möchte. Was ich eigentlich ein mega, mega geiles Leitmotiv oder so, so richtig geiles, dass es darum geht. Das ist irgendwie so banal und gleichzeitig so geil mit diesem Peters Problem. Ja, das System sagt, ich möchte das, aber ich möchte das nicht. Genau, es ist eingeteilt in verschiedene Handlungsstränge, müssen jetzt auch nicht alle erzählen, und das ist einfach ganz normal. Es sind irgendwie dann schon irgendwie Episoden, aber sie haben eine ganz klassische Progression, was die Handlung betrifft. Und also es wurde ihm unterstellt, dass es irgendwie leider, dass es schade ist, dass es nicht so wirre und weird ist wie die Känguru-Chroniken. Und aber ich finde, das ist trotzdem super angenehm zu hören und zu lesen. Aber es ist ein ganz normaler Roman in dem Sinne. Der durchzogen ist aber auch so ein geiles Element von Werbung. Also dieses auch, also in diesem ganzen Buch sind immer mal wieder, ich habe hier was dabei, also die Leute, die auf YouTube gucken können, können es jetzt sehen, da sind immer wieder in dem Falle, die schwarzen Seiten sind immer so kurze Werbeunterbrechungen und News, die mit Kommentarfunktion und so, dann sind so Sachen drin wie hier, also wo auch dieses alles muss personalisiert werden, so auf die Schippe genommen wird, so Bücher für dich. Wir bieten dir personalisierte Literatur, die dir garantiert gefällt. Empfehlungen aus dem Bereich Klassiker, der Prozess für dich. Ein Bankangestellter wird aus dem Nichts angeklagt. Er weiß warum, aber er weiß auch, er ist unschuldig. Erst wieder beschließt dann jedoch, das Recht in seine eigene Hand zu nehmen. Er kämpft sich mit seiner Knarre durch die Mühlen des Systems. Halt super geil. Oder auch so im zweiten Teil. Ist
mit
es
wirklich Clickbait.
Ja, genau. Im zweiten Teil gibt's auch ganz kurz, da gibt's eine Werbung für, hier, klon jetzt den Hund von Jennifer Aniston, damit du den gleichen Hund hast wie Jennifer Aniston. Das ist so richtig.
Und genau. Ich fand die Clickbait-Kapitel im zweiten Teil, die habe ich wahnsinnig gefeiert.
Ja, genau. Hast du ein Lieblingskapitel?
Jetzt habe ich es mir nicht eingemerkt. Jetzt muss ich blättern und dann müssen wir.
Wir können ja schneiden. Regie, wir schneiden das.
Wir schneiden das.
Frau trennt sich von Partner, nachdem sie diese Fotos gesehen hat.
Kennst du den witzigsten Witz der Welt? Er versteckt sich im folgenden Kapitel.
Ja, genau. Also das ist auch ganz geil auf die Schippe genommen, dass quasi in unserer aufmerksamkeitsdefizitären Gesellschaft heutzutage man nicht mehr einfach normal Dinge benennen kann, sondern...
Ich habe meine Lieblings-Clickbait gefunden.
Oh!
Oh, diese Frau wurde von einer Maschine großgezogen, lies ihre herzzerreißende Geschichte.
Genau.
Also große Empfehlung auf jeden Fall für uns... Von uns.
Ja.
Große Empfehlung von uns. Quality Land 1, 2.0, Känguru-Chroniken, alles von Marc-Uwe Kling. Den bitte jetzt einfach nicht nur so als Comedian oder was abtun.
Marc-Uwe Kling.
Sondern der hat wirklich sehr schlaue Sachen zu sagen, über die man auch mal nachdenken sollte. Ja.
Was ich heute vorstellen kann, darf, möchte, ist, ein Buch, ein hervorragendes Buch namens Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters von Tilman Ramstedt. Und es ist ein hervorragendes Buch. Habe ich schon gesagt, dass es hervorragend ist? Es ist hervorragend. Es geht darum, im Wesentlichen darum, dass Tilman Ramstedt, der Autor selbst, Bruce Willis E-Mails schreibt, ob Bruce Willis denn nicht gerne in seinem Buch vorkommen möchte als Figur. Er würde noch gerne seinen ehemaligen Bankberater besetzen, der Abenteuer erleben soll, und er fände Bruce Willis perfekt. Und die Sache ist die, Bruce Willis antwortet nie. Es klingt jetzt sehr skurril. Ist es auch. Also, kann man gleich sagen. Es ist sehr skurril, aber sehr, sehr witzig. Und im Wesentlichen ist es so, dass in diesen E-Mails erzählt er im Wesentlichen tatsächlich so eine kleine Abenteuergeschichte, ohne sie wirklich zu erzählen. Also es geht erst los, dass er Bruce Willis fragt, Herr Willis, wie geht es Ihnen? Mit freundlichen Grüßen, Ihr Tilman Ramstedt. Und dann, es geht halt los, er beschreibt so quasi, wie er sich das vorgestellt hat mit dem Buch, dass der Bankberater zum Beispiel in seiner Bank steht und die jetzt überfällt. Das ist also die brenzlige Situation, Herr Willis. Im Roman steht mein ehemaliger Bankberater also immer noch im Schalterraum seiner Bank, sein Blick ist immer noch auf mich gerichtet. Von draußen leuchtet das Blau, man hört keine Schritte mehr, alle sind auf ihrem Posten, alle sind bereit, alle warten und mein Bankberater weiß nicht weiter. Das überrascht mich nicht, dass er im Wesentlichen dann einfach Bruce Willis in dieser Situation schmeißt. Einfach sagt, Sehr geehrter Willis, in Ordnung, es ist Ihre Entscheidung. Ich kann Sie nicht zwingen. Sie rühren sich also immer noch nicht. Sie schreiben nichts, Sie sagen nichts. Aber ob Sie es nun wollen oder nicht, Sie sind in dieser Bank. Und ob Sie es nun wollen oder nicht, die Bank ist umstellt. Die Polizisten interessiert es nicht, ob Sie das wollen. Die Scharfschützen interessiert es nicht und so weiter und so fort. Und auf einmal ist Bruce Willis in dieser Geschichte drin, ohne es zu wollen. Und das ist ganz geil, weil er quasi Bruce Willis als ehemaligen Bankberater die ganze Zeit mitführt. Und Bruce Willis hat mal so gar keinen Bock. Bruce Willis ist eigentlich nur nach Hause. Und das ist so schön im Wesentlichen. Also es gibt halt diese Erzählebene der E-Mails, in der auch die eigentliche Geschichte des Abenteuers stattfindet. Also Tilman Ramstedt als Autor ist auch eine Figur darin und der hilft dann quasi seinem ehemaligen Bankberater beziehungsweise Bruce Willis halt diese Bank zu überfallen und zu fliehen. Und dann ist es so, dann sind sie so auf der Flucht und das ist super absurd und skurril. Und Tilman Ramstedt sagt im Wesentlichen die ganze Zeit, er muss diese Geschichte zu Ende bringen. Er muss diese Geschichte, wir brauchen ein gutes Ende. Und dann haben die halt so, wie gesagt, so ein Abenteuer und Bruce Willis will einfach die ganze Zeit nur aus dieser Geschichte entlassen werden. Und es ist so schön, weil es dreht sich nicht nur um dieses absurde Abenteuer, sondern was die ganze Zeit mitschwingt, obwohl es super lustig ist und skurril. Und ich habe beruflich mit Humor zu tun und mich richtig zum Lachen zu bringen ist nicht mehr so einfach, weil ich es halt die ganze Zeit auf die Ohren kriege und so. Es ist wirklich, ich hab, glaube ich, alle drei Seiten ein Foto machen müssen und das irgendjemandem schicken, weil ich es so geil fand. Und es wird halt gleichzeitig auch die Geschichte erzählt eines Autors, der halt irgendwie so mittelerfolgreich ist und es läuft irgendwie nicht so geil, wie er sich das so vorgestellt hat und er ist halt so verzweifelt und er will jetzt halt unbedingt und es ist sehr, sehr schön, wie irgendwie diese Melancholie und Verzweiflung da irgendwie so mitgeführt wird. So, und das fand ich richtig, das ist so, es ist einfach ein geniales Buch. Es ist irgendwie nur 150 Seiten lang, was so um den Dreh, aber es ist richtig genial geschrieben und fast, ich habe auf jeder, wie gesagt, gefühlt auf, es gibt nur Highlights in diesem Buch. Dass die eine Erzählebene sind eben diese, die E-Mails an Bruce Willis und die andere Erzählebene sind einfach kleine Anekdoten von seinem, in dem Falle tatsächlichen ehemaligen Bankberater. Und ich sage jetzt die ganze Zeit, das sei so witzig. Natürlich ist es so, wenn man das mir erzählen würde, würde ich sagen, ja, das will ich erst mal sehen. Deswegen habe ich jetzt einfach mir so ein paar Stellen rausgesucht, gerade diese skurrilen Stellen mit dem ehemaligen Bankberater. Und Regie, wir können ja schneiden. aber falls ihr das jetzt hört oder seht und denkt, boah, so witzig ist es gar nicht, dann liegt es nicht an mir oder am Buch, dann liegt das einfach an der Regie, die es einfach echt blöd zusammengeschnitten hat. Mensch, 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 Social Media Team. So, das war das letzte Mal, dass ich gebucht wurde, wahrscheinlich für diesen Podcast. Nee, wir schneiden euch was Schönes zusammen. Also, er frage sich manchmal, sagte mein ehemaliger Bankberater, als wir gemeinsam im Zoo waren, ob er wohl ein gutes Zebra geworden wäre. Wahrscheinlich nicht, beschloss er. Wahrscheinlich sind noch nicht einmal Zebras gut darin, Zebras zu sein. Die Briefmarkensammlung meines ehemaligen Bankberaters bestand aus einer eingerissenen 55-Cent-Marke und einem Aufklebetattoo. Ihm fehle einfach die Zeit, sagte er. Und die Lust, sagte er. Und die Briefmarken, sagte er. Er habe vor kurzem angefangen, Sport zu treiben, sagte mein ehemaliger Bankberater. Und dann habe er wieder damit aufgehört. Ich bringe Dinge eben gern zu Ende, sagte er.
Oh, genau. Das hört sich super an.
Ich habe noch ein paar kleine Sachen. Also zum einen ist es dann auch lustig, weil er so Bruce Willis so eine ganz komische Backstory andichtet. So von wegen Bruce Willis hat er mal in der Grundschule oder in der Highschool bei Hamlet den Hamlet gespielt und einen Texthänger im zweiten Akt gehabt, was ihm total, total nachhängt. Und weiß nicht, dass Bruce Willis einfach voll gern Schusswunden hat. Einfach, weil er in fast jedem Film eine Schusswunde hat. Also kriegt er jetzt auch eine Schusswunde. Und Bruce Willis ist voll angepisst, weil er keine Schusswunde haben will. Und das ist, also ich finde es großartig. Das habe ich jetzt erzählt und dann habe ich noch eine kleine Anekdote dazu. Und zwar ist es ja so, dass Tilman Ramstedt in dem Buch immer sagt, dass Bruce Willis ihn noch kontaktieren soll. Ich habe es auf eine total aufwendige, mysteriöse Art und Weise geschafft, ihm tatsächlich zu schreiben. Ich habe geschrieben, sehr geehrter Herr Ramstedt, Showtime, Ihr Bruce Willis. Also das Ganze ist gespickt mit Insidern aus dem Buch, aber das ist, glaube ich, auch so halbwegs verständlich. Und ich dachte so, hey, witzig. Hab mich kurz toll gefühlt, aber dachte, da wird nichts zurückkommen. Und dann kam zurück, endlich. Dann habe ich zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr Ramstedt, ich bin gleichermaßen amüsiert und verstört. Wenn Sie wirklich Tillmann Ramstedt und kein Bot sein sollten, schreiben Sie nichts, Klammer auf, gerne auch nichts, nix oder Punkt, Punkt, Punkt. Oder runzeln Sie die Stirn. Das wäre schöner als Hamlet und eine Schusswunde zusammen. Herzlichst, Ihr Bruce Willis. Da dachte ich, er ist wirklich ein Bot und dann kam zurück. Ich weiß nicht, ob es eher schnell oder eher langsam ist, dass Sie nun, fast 8 Jahre zu spät, endlich antworten. Das Buch kam 2012 raus. Typisch ist es für Sie wahrscheinlich schon. Sie haben es gut. Sie haben Dinge, die typisch für Sie sind. Sehr geehrter Herr Ramstedt, lol. Ihr Bruce Willis. PS, Ihr Buch und Ihre Verzweiflung brachten mich dazu, mein eigenes trauriges Leben in Frage zu stellen, aber da ich zu ganzen Teilen Bruce Willis bin, auch dazu eine Lösung zu finden. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, endlich meiner eigentlichen Leidenschaft, der Finanzberatung, nachzugehen. Sollte Ihr Angebot also noch stehen, so lassen Sie mich Ihr neuer Bankberater sein. Allzu viel haben Sie ja anscheinend sowieso nicht zu tun. Es ist Freitagabend, Sie könnten sonst was machen, statt mir zu schreiben. Dann kam nichts und dann habe ich geschrieben, sehr geehrter Herr Ramstedt, trauen Sie sich, folgen Sie dem Ruf Ihres Herzens und Ihres Portfolios. Es glaubt an Sie, Ihr Bruce Willis. Und dann kam zurück. Sehr geehrter Herr Willis, es ist ja so. Sie bleiben immer gleich. Alles andere verhält sich aber leider nicht so vorbildlich. Und so sind 8 Jahre einerseits ein kleiner Zeitraum, andererseits aber lang genug, um bei mir selbst gehörigen Schaden angerichtet zu haben. Klammer auf. Klugheit, Schönheit, Kontostand, Klammer zu. Und so benötige ich mittlerweile nicht mehr im engeren Sinne einen Bankberater, sondern eher etwas anderes. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Vielleicht Lyrik. Könnten Sie sich vorstellen, ein Gedicht zu sein? Ich brauche noch keine definitive Antwort. Ich bin noch in der Phase des Suchens, also haben Sie noch ein wenig Geduld. Mit besten Grüßen, Ihr Tillmann Ramstedt. Genau, also dieser Mensch ist, wie ich finde, sehr, sehr wahnsinnig talentiert. Ja, ich meine, er hat auch ein paar Preise gewonnen. Du hast ja den Kaiser von China gelesen. Das ist ja so das Buch, für den er den Ingeborg-Bachmann-Preis, glaube ich, gewonnen hat, 2008 oder so. Und tatsächlich habe ich auch, das reicht jetzt hier für diese Folge nicht mehr, aber ich sag mal so, tatsächlich meine Top 3 Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, waren ohne bestimmte Reihenfolge. Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters, Quality Land 1 und folgendes Buch, wie gesagt, dafür reicht es nicht mehr, Morgen mehr. Das ist auch, ich glaube, das ist mittlerweile mein Lieblings, also es hat sich so zu meinem Lieblingsbuch gemausert, weil es so geil ist und so, also er arbeitet wahnsinnig viel mit Meta-Humor, was ich selber sehr toll finde und das ist im Wesentlichen die Geschichte, eine Liebesgeschichte, Road-Movie-mäßig aus der Sicht des noch ungeborenen Kindes. Es ist sehr geil. Er benutzt sehr viel wunderschöne Stilmittel. Einmal in einem Kapitel interviewt er einfach die Sehnsucht. Sie sind also die Sehnsucht. Also es ist wunderschön gemacht. Es ist, hat immer irgendwie dieses melancholische und trotzdem absurd lustige. Die Figuren, die er da zeichnet und kreiert, sind wahnsinnig liebenswürdig, schräg, aber trotzdem irgendwie menschlich. Also es ist jetzt nicht so karikaturenhaft oder so, sondern irgendwie sie sind in ihrer Absurdität sehr stimmig, was ich immer, was ich sehr schön finde. Genau, deswegen, dieser Mensch wahnsinnig unterschätzt, finde ich. Kein Mensch kennt den so wirklich.
Ja, jetzt kann ich dir noch eine kurze Anekdote erzählen, weil ich würde dir zustimmen an sich. Also ja, ich hatte damals eben Kaiser von China gelesen, Bachmann-Preis. Und dann habe ich auch jetzt eben lange, lange nichts mehr von ihm gehört und auch nicht an Tillmann Ramstedt gedacht. Und letztes Jahr hatte ich dann einen Inder im Laden. Also er hat nur Englisch gesprochen und er hat dann gesagt, ob wir denn irgendwas von Tillmann Ramstedt hatten. Und ich so, jetzt, ich glaube, wir hatten da gerade nichts da oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir dann geredet und er sagte, dass ihn in seinem Buchladen in Indien, ich weiß nicht mehr aus welcher Stadt er kam, hat er gesagt, erstmal 80% der Bücher in indischen Buchläden sind auf Englisch. Und in den jeweiligen Sprachen und Dialekten gibt es relativ wenig. Und der ist dann eben da in diesen Buchladen gegangen und hat gesagt, ich muss jetzt dann mal geschäftlich nach Deutschland eine Zeit lang. Was soll ich denn lesen, um mich auf Deutschland vorzubereiten? Und dann haben sie ihm tatsächlich The King of China in die Hand gedrückt und gesagt, ja hier Tillmann Ramstedt, bitte. Also offenbar ist er in Indien beliebt, ich weiß es nicht.
Krass, aber es ist auf Englisch übersetzt worden.
Dann, das ist auf Englisch übersetzt
worden, ja. Da läuft's ja, Kollege. Dann vorher keine Werbung für dich machen, Mensch.
Also indische Buchläden haben das schon übernommen. Witzig.
Okay, heftig, krass.
Also, nachdem wir heute bei humorig, aber auch politisch relevant schon waren, habe ich jetzt das Buch von Jan Böhmermann mitgebracht, nämlich gefolgt von niemandem, den du folgst, sein Twitter-Tagebuch. von 2009 bis 2020. Das ist ja auf der Spiegel-Bestsellerliste von 0 auf 1 eingestiegen. Und dann denkt man sich, ein Twitter-Tagebuch, das ist auch eher eine, wie soll ich sagen, Literaturform, die es jetzt eigentlich nicht so dafür bekannt ist, von 0 auf 1 in die Bestsellerliste einzusteigen. Also was hat es mit diesem Buch auf sich? Und zwar
2 Millionen Follower auf Twitter.
2,2.
Da geht das, glaube ich, ganz gut.
Wer ihn jetzt aber nicht followt und sich denkt, Jan Böhmermann, wer war das nochmal? Um den ist es jetzt gerade tatsächlich ein bisschen still geworden, weil ja Neo Magazin Royale jetzt eine lange, lange Pause gemacht hat. Allerdings, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge online geht, wird er schon mit dem ZDF Magazin Royale wieder angefangen haben, im Hauptprogramm.
Ja, genau, das ist doch einfach umgemodelt, oder? Er macht doch jetzt die...
Also jetzt einmal im Hauptprogramm und jetzt halt nicht mehr Neo, sondern ZDF. Also vielleicht hat er, bis diese Besprechung online geht, schon wieder irgendeine Majestätsbeleidigung rausgehauen und dann wird das jetzt total relevant. An sich.
Welches Staatsoberhaupt könnte noch Sodomie betreiben? Ich brauche mal wieder einen Shitstorm.
Oh Gott. Mein Podcast sollte doch clean bleiben. Nein, aber es ist wirklich ein total witziges Buch, weil er was macht, was ich ziemlich feiere letztendlich. Er hat ja ganz, ganz, ganz viele Tweets geschrieben. Es sind, ich weiß nicht, 25.000, 26.000 Tweets hier in diesem Buch drin. Es sind auch Retweets, Kommentare, Hasskommentare, zum Teil auch Fotos. Und er hat die quasi alle so aus den Tiefen des Internets geborgen und die dann in ein analoges Medium gebracht, in ein Buch und hat dann die Tweets alle gelöscht. Also die sind jetzt auch nur noch quasi analog verfügbar.
Ah, krass.
Was ich halt lustig finde, weil das ist natürlich die Watschen für sämtliche Bibliotheksangestellte, die dabei sind, gerade irgendwelche uralten Klassiker zu digitalisieren. Dass man den umgekehrten Weg geht. Vor der Aufzeichnung habe ich übrigens erfahren, dass der liebe Patrick in der Regie...
Hallo Patrick.
Er winkt. Einmal, dass der tatsächlich auch einen kleinen Twitter-Zwist mit Jan Böhmermann hatte, weil er das Neo Magazin Royale in Magazinform analogisiert hat. Und Jan Böhmermann nicht wusste, ob er es gut finden soll oder einen Abmahnanwalt anrufen soll.
Wie sah das aus? Als Magazin analogisiert im Sinne von, er hat das gleiche gemacht wie Jan Böhmermann mit dem Neo Magazin Royale? Oder wie?
Ja, also er hat das Neo Magazin Royale quasi als ein, wie so eine Bravo vielleicht gemacht.
Finde ich schon mal witzig.
Patrick muss es uns mal zeigen, aber das finde ich saukomisch. Und eigentlich hatte Patrick die Idee zu diesem Projekt und Jan Böhmermann hat sie ihm geklaut, indem er sagt, ich nehme jetzt was Digitales und Analogisiertes, aber das mal was völlig anderes. Aber das fand ich sehr witzig. Es beginnt eben 2009 mit seinem ersten Tweet, der ist Hunger, also noch relativ banal. Und man verfolgt ihn dann so über die Jahre. Also am Anfang ist er ja noch im Autorenkader bei der Harald-Schmidt-Show. Am Anfang wissen die Leute auch noch gar nicht so richtig oft, was Twitter ist. Also er live-tickert da teilweise die ganzen Redaktionskonferenzen mit und alle schauen ihn immer an, was macht er da eigentlich? Ja, Twitter, und keiner weiß, wovon er redet. Und dann beobachtet man halt auch wirklich mit der Zeit so eine Veränderung bei ihm. Und das ist dann so näher 2015 mit der Flüchtlingskrise und gerade 2016. Also es ist ganz witzig, weil die letzten 4 Jahre von dem Buch, das ja eigentlich 11 Jahre umfasst, sind fast 2/3 eigentlich der Geschichte. Und 2016 war ja dann die Wahl von Donald Trump und 2016 aber auch das Jahr, in dem Jan Böhmermann eben wegen Majestätsbeleidigung von dem türkischen Präsidenten Erdogan angeklagt wurde wegen diesem Schmähgedicht. Und das ist wirklich so eine spannende Entwicklung dahin. Also man muss jetzt sagen, er ist da nicht durchgehend jetzt irgendwie politisch aktiv. Er macht auch weiterhin seinen Quatsch. Aber, und das ist so eine Entwicklung, die ich halt auch bei amerikanischen Talkshow-Hosts irgendwie beobachtet habe in den letzten 4 Jahren, also Colbert oder John Oliver oder Trevor Noah, die dann wirklich eine gewisse politische Haltung auch einfach in ihren sozialen Medien repräsentieren und dafür auch stehen. Und das merkt man dann schon bei Böhmermann, dass er dann wirklich deutlich politischer wird als am Anfang. dass auch sich Twitter als Medium verändert, weil am Anfang, so in den ersten Jahren, ist es noch relativ witzig und lustig und später kommen dann Hasskommentare über Hasskommentare. Also ich, ich muss mich auch manchmal zwingen, die nicht alle zu lesen. Also er hat einmal so Screenshots und das geht dann irgendwie so 4 Seiten Screenshots, was man alles mit ihm machen sollte. Und wo du sagst, das kannst du eigentlich für deine geistige Gesundheit gar nicht mal durchlesen. Da musst du irgendwann sagen, okay, jetzt reicht's mir. Und deswegen finde ich das Buch extrem spannend, weil es eigentlich diese ganzen Sachen, die die letzten 11 Jahre passiert sind, ja so total ungefiltert erstmal bringt. Also wenn da irgendwas in der Politik passiert, dann haut er irgendeinen flapsigen Spruch oder so hin und dann liest man den und wenn man es liest, denkt man sich, ah ja, stimmt, da war ja das und das. Und man nimmt dann teilweise nochmal wirklich so in den letzten Jahren so ganz unmittelbar teil. Und was halt das Buch dann aber auch hat, was ich auch sehr cool fand, und man denkt sich jetzt, ja, so 25.000 Tweets, Andrea, die hast du doch gleich gelesen. Aber das hat halt echt 450 Seiten und es hat sehr, sehr, sehr viele Fußnoten. Und das ist nämlich das Coole in dem Buch, dass man halt immer, wenn so ein gewisses Ereignis kommt, das dann auch wirklich weitreichende Konsequenzen hat, dass dann auch in den Fußnoten angemerkt wird, wie hat sich das denn eigentlich entwickelt und was ist dann eigentlich passiert. Und das Witzige ist halt auch, dass manchmal einfach so Momente kommen, wo man das Gefühl hat, er ist da fast schon prophetisch. Und er dann aber auch in einem Interview gesagt hat, das Coole ist, wenn man in so einer totalen Twitter-Blase ist und man weiß genau eigentlich, welche Redakteure beschäftigen sich gerade mit welchen Themen, dann kann man sich schon denken, was in nächster Zeit kommt. Und das waren ja auch, glaube ich, ganz viele Leute, die auf Twitter unterwegs waren, die schon gesagt haben, ja, Donald Trump wird sicher gewinnen oder so. Also damals 2016. Und das ist halt wirklich spannend, das zu beobachten. Auch nochmal so alles Revue passieren zu lassen und sich bei manchen Dingen zu denken, boah, ist das schon lange her oder hoch, das ist ja noch gar nicht so lange her. Also das hat mir wirklich überraschend viel Spaß gemacht, das zu lesen. Manchmal ist man halt so im Fremdschämen-Modus. Er sagt halt auch im Interview so, manche Sachen waren schon hart an der Grenze, aber wo er gesagt hat, ich lasse das jetzt drin und setze das dann auch in einen Kontext nochmal. Und ich war wirklich überrascht, wie begeistert ich dann dieses Buch gelesen habe. Weil man kann ja sagen, okay, jetzt lese ich halt mal abends mal schnell noch so 5, 6, 7 Tweets. Aber man hatte wirklich Lust, immer weiter zu lesen. Es ist wirklich so, ich habe es jetzt auch als Zuglektüre immer dabei gehabt. Also tatsächlich eine Empfehlung auch für Leute, die Jan Böhmermann jetzt vielleicht nicht so irgendwie großartig finden oder was, aber die halt einfach so ein Interesse an politischen Entwicklungen der letzten Jahre haben und das nochmal so ganz unmittelbar verfolgen.
Ah, krass. Ich frage mich da, wie ist es mit der Lesbarkeit? Gerade wenn du sagst, super viel mit Fußnoten und es sind Tweets, also es ist halt im Wesentlichen, wie ist es so vom Lesefluss?
Es geht, also es ist, es sind halt natürlich immer diese versucht möglichst pointierten Sätze und bei manchen Sachen denkt man sich dann auch, Moment, hä, was ist es denn? Und da muss man die Fußnote wieder lesen. aber tatsächlich ist es halt, es hat ja jetzt keine Geschichte oder keine Handlung in dem Sinn, aber es hat halt insofern eben diese Geschichte, dass es halt Geschichte ist. Und dass bei vielen Sachen erlebe ich mich dann auch selber wieder mit so, ach Mensch, wo war denn ich, als das und das passiert ist? Oder ach ja, wann habe ich denn davon gehört? Und ach, wie hat sich das jetzt entwickelt? Also man rollt da auch, also mir ging es zumindest so, ein Stück weit sein eigenes Leben die letzten paar Jahre nochmal auf und erlebt es aber nochmal alles so eben durch seine Brille.
Ja, krass. Hast du alle Fußnoten gelesen dann? Ich stelle mir das halt vor mit hin und her springen und so.
Nee, es geht, weil die sind eigentlich immer direkt fast neben, also die sind jetzt nicht unten, das sind eher Randnotizen, wenn wir jetzt. Also ja, cool. Die sind relativ daneben, das geht eigentlich, dass man jetzt nicht ständig hin und her springt. Und klar lese ich die alle. Bei manchen Sachen habe ich auch ganz spannend, es war zum Beispiel eins mit Sophie Passmann und dann war Sophie Passmann, Klammer SPD und ich, aha, das wusste ich auch noch nicht. Also da lernt man auch noch viel durch Fußnoten. Also ich fand's gut.
Ja, voll. Ja, das glaube ich, dass ich habe nur mal so einen kurzen Ausschnitt mit einem Interview von ihm angeguckt, wo er halt gesagt hat, ja, was im Internet stattfindet, wird oft nicht so richtig ernst genommen, deswegen will er das als gedrucktes Buch. Und es ist natürlich, es ist, glaube ich, schon interessant, so für die ganz, ganz junge Geschichte.
Ja.
Auch in einer interessanten Form einfach mal. Also das ist ja dann, also Tweets im Vergleich zu so was Lehrbuchhaftem, übrigens, das ist dann und dann, dann passiert und so, stelle ich mir, ist es unterhaltsam auch, weil Tweets ja oft bemüht sind, entweder lustig, sarkastisch, ironisch, sonst irgendwie zu sein. Also ist es so, hast du gelacht?
Also es ist schon so, dass ich viel gelacht habe. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Tweet unbedingt das war, was mich zum Lachen gebracht hat, sondern oft dann so eine Dynamik, die der Tweet entwickelt hat. Also es gibt zum Beispiel eine Stelle, die habe ich so gefeiert, da sitzt er irgendwie in einem ICE, wo es nicht weitergeht. Und er macht dann so einen Live-Ticker aus dem ICE und versucht dann da halt irgendwie so eine lustige Geschichte draus zu machen, so was die Leute machen und es wird geheiratet, es werden Kinder gezeugt, sonst was. Aber zeitgleich ist halt ein irgendein Politiker, ich glaube SPD-Politiker oder so, auch im gleichen ICE. Und dann fangen die an, sich irgendwie so zu twittern und dann der Politiker halt so, ja, hier in der ersten Klasse werden jetzt die Hühner freigelassen und so. Und dann fangen die sich da irgendwie an, immer gegenseitig anzufeuern. Und dann irgendwie am Abend oder einen Tag später postet halt irgendein FDP-Politiker irgendein Tweet und dann wieder der aus dem Zug. Und im Zug lassen sie jetzt die Hühner frei. Also es ist halt so absurd, was das dann so oft für Dynamiken entwickelt.
Okay.
Ja, wo er zum Beispiel mit Sophie Passmann twittert und dann plötzlich mischen sich auch Politiker ein, wie sie ihren Tee am liebsten trinken und was. Also es ist...
Ja.
Also ich glaube auch, dass ich bei der nächsten Wahl einfach danach gehe, welche Politiker mir in diesem Buch am sympathischsten waren.
Oh, krass. Okay.
Nee. Warum nicht?
Hattest du so eine Lieblingsstelle?
Nee, aber ich hatte... Also weil es hat wirklich sehr viele, sehr schöne Stellen aus verschiedenen Gründen. Aber wo ich so lachen musste, und ich habe es dir geschickt, also du weißt, was kommt. Aber weil ich hatte ja das gelesen und zeitgleich Qualityland 2.0 gehört. Und in Qualityland spielt ein Staubsaugerroboter eine große Rolle. Und dann stolper ich bei Jan Böhmermann über diese Stelle. Wenn die Maschinen die Macht übernehmen, wird sich mein Staubsaugerroboter hoffentlich daran erinnern, dass ich immer nett zu ihm war. Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Also ich fand es super. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ist auf jeden Fall, gerade so als Weihnachtsgeschenk, glaube ich, dann ganz schön. Eben für Böhmermann-Fans und für solche, die einfach sagen, was waren die letzten 11 Jahre so los? Wie sind wir denn da hingekommen, wo wir jetzt sind? Auf Instagram haben wir euch wieder gefragt, ob ihr Buchtipps braucht. Und da kam eine Nachricht von Michelle.
Hallo liebes Seite an Seite-Team. Ich suche schon lange einen Autor oder eine Autorin, die im Fantastik- oder Mystery-Genre schreiben. Gerne etwas Ähnliches wie Cassandra Clares Chroniken der Unterwelt, Victoria Elliot's Die Rote Königin oder auch Rat der Neun von Veronica Roth. Vielen Dank. Ihr macht eine echt tolle Sendung.
Also meine Lieblings-Fantasy-Reihe ist halt tatsächlich Name des Windes und Die Furcht des Weisen von Patrick Rothfuss. Das ist High-Fantasy, die wirklich, ich finde, mit das beste Worldbuilding hat, was in der Fantasy zurzeit los ist. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe sehr, dass da bald dann mal der dritte Teil kommt. Und ansonsten halt noch Sarah J. Maas. Da ist ja jetzt das neue Buch Crescent City rausgekommen. Das nochmal so ein Tipp.
Alle Buchempfehlungen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das ist nur ein super fancy Wort für Beschreibung. Also in der Beschreibung der Folge, sowohl auf Apple Podcasts, Spotify oder auch YouTube. Denn ihr könnt diesen Podcast auch auf YouTube hören und sehen. Dann würdet ihr jetzt sehen, wie ich meinen Daumen in die Kamera stecke. Daumen. Ich kann ihn sogar biegen. Wow, das habt ihr jetzt verpasst, wenn ihr es nur gehört habt.
Auf Instagram findet ihr uns unter seiteanseite.podcast. Abonniert uns gerne und schaut auch mal bei der Hugendubbel-App vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.